Ja, ich möchte euch jetzt den heutigen Bibeltext vorlesen, aus Philipper 4, die Verse 4 bis 13. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid.
Und noch einmal sage ich euch, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachsen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht.
Ja, vielen Dank fürs Vorlesen dieses zugegebenermaßen etwas längeren Textes, aber ich konnte einfach keinen Vers daraus kürzen diesmal. Und es ist ja auch manchmal gut, so einen ganzen Zusammenhang zu hören. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Es herrscht Weltuntergangsstimmung bei den Christinnen in Philippi. Zumindest stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also die Gemütslage der Philipper zur Verfassung dieses Briefes war, glaube ich, keine positive. Paulus, der Gemeindegründer, ist mal wieder in Haft, nicht das erste Mal, aber diesmal steht da eine Todesstrafe auch im Raum. Und die ersten christlichen Gemeinden haben zudem meistens mit einer Rückkehr ihres Herrn Jesus Christus noch zu Lebzeiten gerechnet. Und in allen christlichen Traditionen ist damit auch meistens eine Form des Weltuntergangs irgendwie verbunden. Und mir wurde im Vorfeld gesagt, dass mein Predigttitel Freude zu Zeiten des Weltuntergangs ein bisschen zynisch daherkommen könnte. Und ich verstehe das, dass so sein kann. Und mal abgesehen davon, dass ich diese Predigt geschrieben habe und schon vor 3 Wochen im Projekt Kirche gehalten habe, als das mit Trump und der Auflösung unserer Bundesregierung noch gar nicht stattgefunden hat, muss ich sagen, dass ich das zunehmend in meinem Freundeskreis aber auch erlebe, einen gewissen Zynismus. Und Jutta, du hast es heute Morgen in deiner Begrüßung gesagt, trotzdem glaube ich, und ich glaube, dass auch meine Predigt so ist, dass wir als Gemeinde ja auch einen Gegenpunkt zu diesem Zynismus, der vielleicht gerade in der Welt herrscht, darstellen können. Aber wie gesagt, in meinem Freundeskreis und auch zunehmend in meinem Arbeitsumfeld erlebe ich eine große Resignation, besonders bei Menschen, die sich mit Politik auskennen, die sich damit auseinandersetzen und die eigentlich Menschen sind, wo ich denke, das sind keine Pessimisten oder so. Ich arbeite für ein Institut, das aus öffentlichen Geldern finanziert wird und innerhalb dieses Instituts arbeite ich seit März für ein Förderprogramm, das kleine NGOs weltweit unterstützt bei Projekten in der Krisenprävention, in der Stabilisierung, in der Demokratisierung, besonders in Krisenkontexten eben, also überall da, wo mal Krieg war oder Krieg bevorstehen könnte, unterstützen wir bzw. das Auswärtige Amt mit Mitteln, Projekte, die sich für Frieden einsetzen. Und ratet, wo in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute zuerst gespart wird. Und auch wenn das euch vielleicht nicht jedem Einzelnen so geht, ich höre zunehmend Menschen ätzen unter dem Leid der Welt und auch zynisch werden. Die Frage ist, ist das neu? Sind wir die Ersten, die so empfinden? Ich glaube nicht. Als Corona den Erdball überrollte, gab es vor noch nicht allzu langer Zeit schon einmal das Gefühl, dass wir als Menschheit kurz vor dem Abgrund stehen. Vielleicht erinnert ihr euch an Anfang der 2000er Jahre, Terrorangriffe, dann Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Meine Eltern sind in den 80ern groß geworden, nein, nicht groß geworden, ich bin in den 80ern groß geworden, aber sie haben dort sehr bewusst gelebt, in ihrer Jugend. Und sie sind mit regelmäßigen Sicherheitsübungen im Falle eines atomaren Angriffs aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch vorstellen könnt, Übungen zu machen, falls ein atomarer Angriff kommt. Keine schöne Situation. Und ich kann weiter zurückgehen, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Ich kann wahrscheinlich in jedem Jahrzehnt und in jedem Jahrhundert irgendwas aufzählen und eine Weltlage beschreiben, die nicht schön ist und wo Menschen Grund genug hatten zu verzweifeln an dieser und in dieser Welt. Und nun reden wir heute über die Freude und wir machen sogar eine ganze Predigtreihe dazu. Aber ist Freude denn nicht eigentlich was ganz Natürliches? Ist sie nicht der Götterfunke, der die Menschen zu Brüdern macht, wie Schiller in seiner Ode an die Freude schreibt, die ja auch inzwischen Europahymne ist? Ist Freude nicht einfach da, beziehungsweise geschieht sie nicht von ganz alleine? Ist sie nicht so ein Hochgefühl, das uns überkommt, wenn uns etwas Gutes widerfährt oder wir etwas erreicht haben oder wenn anderen etwas Gutes widerfährt und sie etwas erreicht haben? Freude ist ja oft ein Gemeinschaftsgefühl, wenn zum Beispiel der eigene Verein gewinnt oder wir an einem Projekt zusammen lange gearbeitet haben und das erfolgreich umgesetzt wurde. Allerdings kennen wir im Deutschen ja auch das schöne Wort Schadenfreude. Es ist wortwörtlich die Freude daran, dass jemandem etwas Schädliches passiert. Und wir würden uns ein bisschen belügen, wenn wir behaupten, wir kennen dieses Gefühl nicht. Und sehr, sehr viele Videos im Internet beweisen das Gegenteil. Und andererseits müssen wir auch mit der Realität umgehen, dass jährlich in Deutschland etwa 5 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression erkranken. Wer selbst noch keine Depression erlitten hat, müsste mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wenigstens eine Person kennen, die davon betroffen war oder ist. Die Abwesenheit von Lebensfreude ist ein großes Thema unserer Gesellschaft. Meine Generation, die sogenannten Millennials, und zumindest die, die der gebildeten Mittelschicht angehören, wir wurden sogar schon als die Generation Burnout bezeichnet, vor noch nicht allzu langer Zeit in einem Artikel, der viral ging. Wir sind die Generation von Selbstoptimierern, die, Zitat, auf erhöhten Druck von außen mit erhöhtem Druck nach innen reagieren und sich selbst damit in die Erschöpfungsdepression manövrieren. Wenn Paulus uns sagen würde, freut euch alle Zeit, würden wir antworten, ja okay, wie können wir das schaffen? Und das ist jetzt natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung eines komplexen Problems. Und ja, mir ist auch bewusst, dass es in anderen Generationen auch Menschen gab, die einen Burnout erlebt haben und erleben. Aber ich kenne mehrere Menschen in meinem Alter, die schon während ihres Studiums oder so wie ich in ihrem ersten Job einen Burnout erlebt haben. Und das macht mich schon auch manchmal ein bisschen nachdenklich. Es gibt viele Dinge, die uns die Lebensfreude rauben können. Um welche Freude geht es also Paulus in diesem Textabschnitt? Geht es um die Beschwörung eines guten Gefühls oder um das Feiern einer Errungenschaft der Philipper? Die Stadt Philippi hat zu der Zeit, als Paulus dort eine Gemeinde gründet, bereits eine ganz bewegte Geschichte hinter sich. Die einheimische, thrakische und griechische Bevölkerung wurde kurz vor Christi Geburt durch den römischen Kaiser Octavian teilweise enteignet und ihr Land wurde bewusst an italienische Neusiedler, Dankeschön, verteilt. Und nur diese Neusiedler, die römischen Staatsbürger, hatten das volle Bürgerrecht, wohingegen die einheimische ansässige Bevölkerung plötzlich zu BürgerInnen zweiter Klasse wurde. Die christliche Gemeinde in Philippi gehörte zum Großteil der griechischsprachigen Bevölkerung an, das heißt, ihre Mitglieder hatten kein Wahlrecht. Und sie lebten vermutlich auch am Rande der sogenannten römischen Kolonie. Sie sprachen nicht die dominante Sprache und hatten offenbar auch immer wieder finanzielle Probleme. Und außerdem feiern sie, wie in anderen christlichen Gemeinden, einen König namens Jesus. Und das kommt bei den römischen Mitbürgern auch nicht so gut an. Die haben nämlich den Kaiserkult mit nach Philippi gebracht. Und der Kaiser ist der König, über ihm steht niemand. Und zu guter Letzt ist auch noch der Gründer der Gemeinde im Gefängnis. Und die Sorge um diesen beschäftigt die Gemeinde sehr. Und genau dieser Gemeinde schreibt Paulus, freut euch. Und er schreibt es nicht nur einmal, er schreibt es dreimal, freut euch. Ich glaube schon, dass Freude so ein Gefühl sein kann, das einen überkommt und für das wir auch überhaupt nichts tun müssen oder können. Was ist aber mit den Momenten in unserem Leben, in denen wir offensichtlich keinen Grund zur Freude haben? Wenn eine Beziehung in die Brüche geht und alle Pläne und Ideen von der Zukunft mit ihr? Was, wenn eine Krankheit unser Leben komplett auf den Kopf stellt? Oder wenn wir uns Tag und Tag in demselben Trott fühlen, in dem sich nichts verändert, wo wir nicht rauskommen, wo es keine Höhen, aber auch keine Tiefen gibt? Was, wenn das Leben gerade einfach ein kräftezehrender Kampf ist? Und wenn wir in den Bibeltext schauen, dann redet Paulus aus meiner Sicht über eine sehr bestimmte Freude. Guckt euch doch einmal kurz den Vers 4 an und ich trinke einen Schluck Wasser. Eine viel bekanntere Übersetzung dieses Verses lautet: Freut euch im Herrn alle Zeit, und noch einmal sage ich, freut euch. Den kennt ihr vielleicht, ist euch ein bisschen geläufiger vom Hören. Und was die neue Genfer Übersetzung aus dieser Wendung gemacht hat, die im Griechischen tatsächlich einfach freut euch im Herrn alle Zeit bedeutet, sind zwei Sätze, die ihr dort mitlesen könnt. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich denke, man kann hier schon von einer Interpretation reden, die es auf den Nagel auf den Kopf trifft. Denn was soll denn Freude im Herrn bedeuten? Ich sage ja auch nicht, freut euch in der Anne. Freut euch an der Anne, mit der Anne oder über die Anne. Aber Freude in der Anne, Freude im Herrn, was soll denn das sein? Auch im Altgriechischen würde man hier eher einen Akkusativ nutzen. Freut euch am Herrn. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die Paulus hätte benutzen können. Zum Beispiel beim Propheten Nehemia finden wir diese Formulierung. Aber Paulus schreibt im Herrn. Und daher finde ich diese Übersetzung, dass wir uns freuen sollen an der Verbundenheit mit Jesus, durchaus total überzeugend. Die Freude, von der Paulus redet, kann gar nicht aus den äußeren Umständen entstehen. Denn alle Zeit bedeutet, wie es auch hier heißt, was auch immer geschieht. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir uns an Verlust, Armut, Demütigung, Krieg oder sonst irgendeiner Situation erfreuen können. Wenn das so ist, dann stimmt irgendwas bei uns nicht. Und es gibt in unserer Gesellschaft diesen Begriff neuerdings der Toxic Positivity. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, also die toxische Freude. Und dazu gehören dann Datingprofile, auf denen Good Vibes Only steht. Und ich habe mich, also es ist wirklich etwas, was mich fertig macht, weil ich verstehe es einfach nicht. Good Vibes Only, also nur gute Stimmung, nur gute Vibes. Was stellen sich denn Menschen und einer Beziehung vor, die das in ihrem Datingprofil stehen haben? Wünschen die sich wirklich einen Partner, der immer gut drauf ist? Haben die nur Menschen in ihrem Umfeld, die immer happy sind, denen es immer gut geht? Eine Krankenkasse schreibt auf ihrer Webseite zu diesem Thema: Toxische Positivität treibt das positive Denken in ein überzogenes Extrem. Diese Haltung betont nicht nur die Bedeutung des Optimismus, sondern verdrängt und verleugnet menschliche Emotionen, die nicht ausschließlich glücklich oder positiv sind. Das heißt, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die permanent damit beschäftigt sind, sich die Welt schön zu reden und schmerzhafte Gefühle oder Gedanken wegzuschieben. Das ist vielleicht das Gegenteil vom Zynismus. Und aus dieser Haltung entstehen dann sehr anstrengende Durchhalteparolen, wie ich finde. Alles hat seinen Sinn. Du musst nur positiv bleiben und aus den Limonen des Lebens, Zitronen heißt es bei uns, ne? Zitronen des Lebens Limonade machen. Kannst du dir als Kalenderspruch gerne an den Kühlschrank hängen, hilft aber in einer wirklichen Krisensituation nichts. Und ja, ich mag auch lieber Menschen, die optimistisch sind. Und ich finde auch Miesmuffel und Grießkrämer anstrengend, die in jeder guten Suppe auch noch ein Haar finden. Aber wer einen Teil seines Gefühlsspektrums verdrängt, verleugnet einen essentiellen Teil seiner selbst und riskiert, emotional abzustumpfen und seine eigene Lebensenergie auszubremsen. Auch der Kontakt mit anderen Menschen kann durch toxische Positivität vergiftet werden, weil echte Verbundenheit nur dann entsteht, wenn man sich authentisch zeigen und in allen Facetten zumuten kann, in guten wie in schlechten Zeiten. Das steht auch auf dieser Website. Ironischerweise führt also die toxische Positivität auf Dauer sogar zu Empathielosigkeit und oberflächlichen Beziehungen. Psychologen weisen darauf hin, dass verdrängte negative Emotionen irgendwann mit Wucht zurückkommen. Und auch darum ist es wichtig, sie zuzulassen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Freude, die alles Negative komplett ausblendet, ist also nicht die Freude, von der Paulus redet. Die Freude in der Verbundenheit mit Jesus Christus kennt den Schmerz sehr gut. Sie kennt die Leiden und die Verlassenheit von Menschen, weil sie sich in der Lebensgeschichte von Jesus widerspiegeln. Und auch in Paulus' Lebensgeschichte finden wir Kämpfe und Leiden. Darauf weist er auch im Philipperbrief eigentlich permanent hin. Und die ersten ChristInnen fühlten sich vielleicht sogar gerade im Leid und in der Verfolgung durch die Mehrheitsgesellschaft verbunden. Das heißt, wir Menschen werden in unserem Leben immer wieder mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert, mit Verlust und Trauer. Das war auch den antiken Philosophen schon bewusst. Der Umgang damit ist jedoch sehr verschieden. Ich habe euch noch ein Zitat vom Theologen Paul Holloway mitgebracht. Der hat ein ganzes Buch zum Philipperbrief geschrieben und er ordnet ihn als Trostliteratur ein. Er schreibt: Als eine Form der moralischen Unterweisung bestand die antike Trostliteratur in erster Linie aus einer Reihe von Argumenten gegen den Kummer. Die Ermahnung zu akzeptablen und verantwortungsvollem Verhalten war ebenfalls ein wichtiger Aspekt des Trostes. Zwei gängige Ermahnungen waren, die eigenen Pflichten nicht zu vernachlässigen und sich nicht über Gott oder das Schicksal zu beklagen. Jede der großen philosophischen Schulen entwickelte ihren eigenen Ansatz im Umgang mit der Trauer. Die epikureische Schule zum Beispiel hat sich darauf konzentriert, den Blick des trauernden Menschen möglichst von allem Schmerz und Leid wieder auf die guten Dinge des Lebens zu richten und umzulenken. Und Ablenkung ist natürlich ein Mechanismus, der in unserer Gesellschaft auch sehr oft vorkommt. Und in bestimmten Situationen, glaube ich, ist es auch hilfreich, sich abzulenken. Und auch in der christlichen Tradition gibt es ja diese Tendenz, die ultimative Freude in einer mehr oder weniger nahen Zukunft zu sehen, wenn Jesus wieder auf die Erde zurückkommt. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich glaube auch darin, kann man Trost und Hoffnung finden. Aber diese Tradition hat auch sehr oft in der Geschichte zum Rückzug von christlichen Gemeinden aus dieser Welt geführt und auch zu einer Akzeptanz oder Duldung von sozialen Ungerechtigkeiten, die aus meiner Sicht im Widerspruch zur bereits begonnenen Gottesherrschaft stehen. Ich verstehe die gute Nachricht von Jesus kommen in diese Welt als eine Einladung zu einer Transformation in eine neue Lebenswirklichkeit für alle Menschen zu jeder Zeit, auch heute. Und es finden sich natürlich in manchen christlichen Gemeinden auch gewisse Muster toxischer Fröhlichkeit, würde ich es mal nennen. Und der Ansicht, dass wir immer freudestrahlend unseren Glauben leben müssen oder dass wir mit Gott immer alles auf die Reihe bekommen, was dazu geführt hat, dass viele Menschen auch am Sonntag mit einer Maske in den Gottesdienst kommen. So als ob es in der Bibel keine Klagelieder gäbe. Oder als ob es Gott nicht ertragen würde, dass es uns nicht gut geht. Als ob er nicht ertragen würde, wenn wir ihm unser Leid klagen. Oder als ob es ihn absolut schockieren würde, dass wir in unserem Leben nicht immer alles auf die Kette bekommen. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass der Trost das einzige Thema des Philipperbriefs ist, aber ich glaube schon, dass die Freude in Jesus schon eine Art Antidepressivum für die Gemeinde sein kann. Jetzt habe ich ganz lange darüber geredet, was die Freude nicht ist, wie Paulus sie versteht, und jetzt will ich darauf kommen, was sie ist. Aus meiner Sicht gibt es in diesem Text zwei Antworten, und die eine Antwort steckt für mich im Vers 6. Der ist auch relativ bekannt, würde ich behaupten. Da heißt es: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Der erste Teil des Verses klingt natürlich schon wieder ein bisschen nach Toxic Positivity, macht euch keine Sorgen, lalalala, aber da hört ja der Vers nicht auf. Bleibt nicht in der Sorge stehen. Wir alle haben Sorgen. Eltern haben das als Hauptberuf. Die derzeitige politische Weltlage macht mir Sorgen. Das Klima macht uns zu Recht große Sorgen. Aber die Freude in Christus ist dann nicht der Schwamm, der das alles wegwischt. Vielleicht ist sie der Schwamm, der sie aufsaugt. Wir können, nein, wir sollen in jeder Lage zu Gott kommen, mit dem kleinsten und größten Problem unseres Lebens und es ihm sagen. Und ich weiß, es klingt erstmal so nach Kindergarten, ja, wir können Gott alles sagen. Aber das ist ein krasses Privileg, wenn wir mal ein bisschen genauer darüber nachdenken. Denn das Aussprechen ist ja schon der erste wichtige Schritt, um sich selbst zu entlasten und Dingen ihre Macht über uns zu nehmen. Mach dir keine Sorgen heißt auch, sitz nicht den ganzen Tag allein da und grüble vor dich hin. Mal dir nicht schon die schlimmsten Szenarien aus. Sprich aus, was dich verunsichert und was dich wütend oder traurig macht. Der Schöpfer des Universums hört dir zu. Lass die Sorgen und die Angst nicht dein Leben bestimmen, sondern bringe dein Anliegen mit Bitten und Flehen vor Gott. Das heißt, auch im Gebet formuliert sich auch schon ein Wunsch des Betenden, wie etwas anders sein könnte oder sollte. Wir entwickeln damit ja schon gewissermaßen eine Idee von einer alternativen Realität. Anliegen sind das, was wir uns von Gott erbitten und erhoffen. Und auch diese Dinge in Worte zu packen, kann helfen. Und tut alles das, und das ist für mich der Schlüssel in diesem Vers, auch mit Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist ein weiteres Instrument der Freude. Das Wort Dankbarkeit, Eucharistia, hat im Griechischen die gleiche Wurzel wie das Wort Freude, Charis. Das heißt, Freude und Dankbarkeit sind verwandt. Und längst hat sich auch über unsere christliche Bubble die Erkenntnis verbreitet, dass dankbare Menschen häufig auch psychisch gesünder sind. Um eine weitere Krankenkasse zu zitieren, also ich werde nicht bezahlt von irgendeiner Krankenkasse, ich arbeite auch nicht für die, aber die haben einfach viele gute Sachen dazu. Sie schreiben, die Dankbarkeit fühlt sich nur gut an, nicht nur gut an, so rum, sondern trägt auch zu größerem Wohlbefinden und besseren Beziehungen bei. Wer dankbar ist, das zeigen Studien, leidet weniger unter Angst, Ärger, Stress, Schlafstörungen, körperlichen Krankheitssymptomen und Depressionen. Im christlichen Verständnis ist die Dankbarkeit dann vor allen Dingen auf Gott gerichtet. Und wir hatten auch schon eine Predigtreihe vor nicht allzu langer Zeit zum Thema Dankbarkeit. Hört sie euch auch gerne nochmal an. Da waren viele gute Impulse auch dabei. Meiner Generation müsste ich jetzt noch sagen, Paulus meint nicht, plane in deinen eh schon durchgetakten Tag noch eine zweistündige Gebetszeit ein. Alle Zeit und überall kann ich mit Gott ins Gespräch kommen. Ich mache es oft in der U-Bahn, manchmal auch im Büro. Manche bringen ihre Sorgen morgens vor Gott, andere abends, manche auf dem Klo, manche beim Spazieren. Es ist völlig egal, wann und wo und wie lange wir es machen, aber Paulus sagt, macht es. In aller Sorge, genau, die uns umtreibt, ist es Paulus wichtig, dass wir unseren Fokus immer wieder auf Gott richten. Und auf das, was er uns in Jesus auch geschenkt hat. Das ist ja das, was wir als Gemeinde, wovon wir reden. Und die Theologin und Autorin Christina Brudereck hat vor nicht allzu langer Zeit einen Post auf Instagram gemacht, in der sie den 19. Vers aus Psalm 94 übersetzt hat. Wenn sich die Kümmernisse in meinem Inneren mehren, erfreut dein Trösten meine Seele. Wir müssten immer wieder prüfen, wo unser Blick gerade ist. Bei mir und meinen Problemen, bei den Problemen der Welt oder bei Gott. Denn die äußeren Umstände werden sich immer wieder ändern. Paulus beschreibt das in den Versen 11 und 12 sehr deutlich. Es wird Phasen geben, in denen es uns gut geht und darüber dürfen wir uns auch freuen. Wir werden auch immer wieder Gründe für Klage und Sorge in unserem Leben finden. Es gibt allerdings auch Menschen, die sich sehr schön einrichten in der Rolle der Leidenden, denen alles immer nur widerfährt. Meine Generation kann ihre Probleme oft sehr gut formulieren, vielleicht auch analysieren, besser noch als, glaube ich, die Generation meiner Eltern. Aber wir finden auch nicht immer die richtige Lösung dann, wie wir damit umgehen. Natürlich können wir uns in unserem Unglück suhlen und sagen, ach, ich bin eine Prokrastiniererin oder so. Ist ja auch bequemer, als sich aufzurappeln und was zu verändern. Oder wir erinnern uns an die Verbundenheit mit Jesus Christus, der nicht nur gelitten und gestorben ist, sondern auferstanden ist. Der unseren Schmerz kennt und uns herausfordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Und der uns tröstet. Wir können im Dreck liegen bleiben und die Arme verschränken und sagen, ja, warum ich? Oder wir lassen uns darauf ein, dass andere uns vielleicht die Hand reichen und uns helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Auch das kann die Freude im Herrn sein. Und mir ist dabei durchaus bewusst, dass es während einer schweren Depression nicht reißt, sich einfach zusammenzureißen. Ich weiß, wie das ist, wenn man in einer schweren Depression ist und wenn es Leute gibt, die davon betroffen sind und jetzt noch irgendwie Fragen haben, kommt gerne danach auf mich zu. Ich möchte aber eins ganz, ganz deutlich hier einmal auch noch sagen. Es ist eine Lüge des Teufels, dass die Depression das Ende sein muss. Es ist eine Lüge des Teufels, dass es keine Hilfe und keinen Ausweg gibt. Das ist das, was Menschen oft empfinden in einer Depression, dass da nichts mehr kommt. Das ist nicht wahr. Und deshalb müssen wir an den Menschen dranbleiben, die sich in so einer Depression befinden, weil das ist ganz, ganz schwer. Und gleichzeitig müssen wir unsere eigenen Grenzen beachten und den Menschen auch dabei begleiten, vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mir persönlich hat das geholfen. Und es ist sehr schwierig, das selber zu tun, wenn man in einer Depression ist. Es gibt Dinge, die können wir alleine nicht tragen. Und auch nicht zu zweit. Zum Abschluss Werner de Boer formuliert in seinem Kommentar zum Philipperbrief: Die Freude ist eine entscheidende Gabe und Aufgabe der Gemeinde. Freude ist ein Geschenk an uns. Die Verbundenheit mit Christus ist unsere Gabe. Christus, der in diese Welt gekommen ist mit all ihren Nöten, um sie zu erlösen und nicht zu verurteilen. Der in uns schon das gute Werk angefangen hat, der bereits jetzt schon Menschen transformiert. Und Freude ist Aufgabe. Keine, die uns aufgezwungen wird oder die uns überfordern soll, sondern die wir übernehmen können, weil wir wissen, dass Gottes Frieden über unsere Gedanken wacht und uns in unserem Innersten bewahrt, wie es in Vers 5 heißt. Und dass uns nichts unmöglich ist, weil der, der bei uns ist, uns stark macht. Vers 13. Oder wie Christina Brudereck es beschreibt: Ich finde mich oft wieder in dem Psalm, heute wieder. Zuerst in der Vielzahl der ängstlichen Gedanken in mir. Da habe ich sofort Bilder vor Augen, Menschen, große Themen, eine Menge Herausforderungen. Ich spreche sie aus, zähle sie auf. Dann lese ich die zweite Satzhälfte. Erfreuen deine Tröstungen meine Seele. Und auch diese Worte rufen Erfahrungen wach. Sie sind etwas schwerer aufzuspüren als die Sorgen, aber auch die Tröstungen sind da. Konkrete Situationen, Menschen, Zeichen. Ich will den Vers ganz. Den Kummer und den Trost will beide zulassen. Amen.